Ich komme von den Jesus Freaks aus Remscheid und bin 37 Jahre alt, bin seit Anfang 2000 bei den Jesus Freaks und auch seit Anfang 2000 Christ, verheiratet, Sohn, der ist ungefähr 2 Monate älter und genauso lebendig. Und ich selber predige, wo man mich lässt. Also ich bin im Reisedienst tätig und nebenbei arbeite ich bei einer großen Elektronikfirma, die so Hausautomationskram herstellen. Also genau. Ich habe ein Thema heute mitgebracht. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Jesus-Freak-Thema. Das habe ich gehört, sind auch einige Leute da, die jetzt irgendwie nicht unbedingt Jesus-Freaks vielleicht sind. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das ein Thema ist, was jeden, der schon mal auch mit Gemeinde in Kontakt gekommen ist und vielleicht auch aus einer anderen Gemeinde kommt oder vielleicht auch Erfahrung mit anderen Gemeinden gemacht hat, den das so ein bisschen berührt. Die Jesus-Freaks haben seit einiger Zeit immer so ein Jahresthema. Dieses Jahr heißt das Neuland, letztes Jahr war es Changed, dieses Jahr heißt es Neuland. Das ist so ein Thema, es gibt ja so einen Dachverband, Jesus Freaks Deutschland, und die setzen sich immer hin und beten darüber, was denn jetzt der Herr vielleicht für dieses Jahr so an Impuls geben möchte oder was dran ist. Und dementsprechend ist es halt so, dass über das ganze Jahr Eindrücke zusammengetragen werden, wenn man guckt, was ist so das Thema für das nächste Jahr. Und dieses Thema heißt Neuland. Und wenn man jetzt auf den Freakstock zum Beispiel war, da hieß ja dann auch der Titel Neuland und da gab es diverse Predigten drüber und Workshops und man hat halt auch dieses Thema so ein bisschen aufgearbeitet und das werdet ihr, wenn ihr mit Jesus Freak seid und ein bisschen halt auch so rumkommt, dann immer wieder mal hören, jetzt 2014, 2015. Das Jesus Freaks Jahr geht ja immer von Willow bis zum Willow, also von Christi Himmelfahrt bis Christi Himmelfahrt, weil da so die erste große Veranstaltung stattfindet. Als ich dieses Jahresthema Neuland das erste Mal gehört habe, habe ich sofort so eine Assoziation gehabt. Und zwar habe ich an Josua gedacht, beziehungsweise an diese Geschichte aus dem Alten Testament. Kurz für den Kontext, das Volk Israel ist über zig Jahre geknechtet als Sklaven, versklavt in Ägypten und sollten da eigentlich Frondienste leisten und wurden da auch wirklich richtig niedergehalten. Und irgendwann kriegt Mose den Auftrag von Gott, das Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägypten rauszuführen in das Land, in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen soll. Also das ist ein Bild für, dass es da echt gut ist im Vergleich zu Ägypten, wo Wüste ist und Knechtschaft. Und das Ganze passiert mit ganz, ganz vielen Zeichen und Wundern. Also der Herr schickt Plagen über Israel und als dann die Verfolgung dieses auswandernden Volkes kommt, teilt er das Meer, durch das das ägyptische Volk durchgehen kann, das israelische Volk durchgehen kann. Die Ägypter, die sie verfolgen, ertrinken dann, weil das Meer sich dann nicht mehr teilt. Und also es passieren krasse Wunder und Zeichen. Und auch in diesem Weg durch die Wüste über zig, über hunderte von Kilometern, versorgt Gott dieses Volk. Die haben ja nichts außer das, was sie tragen konnten, aber Gott versorgt sie mit Wasser, er versorgt sie mit Nahrung, er versorgt sie eigentlich diesen ganzen Weg über. Und sie werden von Mose bzw. von Gott geführt, der in Form einer Wolkensäule und einer Rauchsäule, also Wolkensäule am Tag, eine Rauchsäule bei Nacht, vor dem Volk herzieht und ihnen sozusagen die Richtung weist. Und so ziehen sie durch eine Wüste, sehen immer diesen allmächtigen Gott, sehen seine Zeichen, sehen seine Wunder und werden so aus der Gefangenschaft herausgeführt. Und irgendwann kommen sie an das gelobte Land. Da ist ein Fluss, der Jordan, und sie lagern jetzt und sie wissen, dahinter ist das gelobte Land. Jetzt weiß man aber, dass da schon Leute wohnen. Was macht man aus militärischer Sicht? Man schickt Kundschafter los. Diese Kundschafter, diese Vorhut, spioniert das Land aus. Guckt mal, ist das wirklich so, Milch und Honig oder gibt es da auch irgendwo einen Haken? Und die kommen wieder, 40 Mann werden ausgeschickt. Die kommen wieder und alle berichten eigentlich das Gleiche. Es ist ein total fruchtbares Land, es gibt da riesige, riesige Früchte und Viehherden und es ist ein tolles Land, also so, wo Milch und Honig fließt halt, aber die Einwohner da sind kampferprobt, sind stark, haben befestigte Städte und haben eigentlich nicht vor zu gehen. Und genau genommen, 38, also bis auf 2 Leute, nämlich Josua und Kaleb, sagen alle, ey, die sind da so riesig und die sind so mannstark und wir haben keine Chance gegen die, wir können da nicht einmarschieren. wir können in dieses gelobte Land nicht reingehen. Und die einzigen beiden, die dem widersprechen, sind Josua und Kaleb. Die sagen, es ist hier, so wie die anderen auch sagen, die sind da, aber Gott schickt uns dorthin. Und Gott hat dieses Land vorbereitet und Gott wird dafür sorgen, dass wir auch dieses Land einnehmen können. Egal, was da für Riesen wohnen, egal, wie groß die Mauern der befestigten Städte sind, Gott wird das schon tun. Das Volk ist jetzt so am Entscheiden. Es gibt so zwei Tendenzen. Die einen sagen, ey, egal was für ein Risiko kommt, lass uns dieses Neuland betreten. Und die anderen sagen, nee, stopp mal. Also wir sind jetzt nicht durch die ganze Wüste marschiert, um dann hier zu verrecken. Und genau genommen sagen die sogar, also eigentlich war es ja bei Ägyptern nicht schlecht. Also hier, wir werden hier in der Wüste sterben, da das neue Land, da kommen wir nicht rein. In der Wüste, wir werden hier verrecken, wären wir doch in Ägypten geblieben. Und man überlegt sich, soll man vielleicht sogar zurückwandern, wieder zurück in die Gefangenschaft, weil da hat man ja wenigstens noch was zu essen gehabt. Also zwei Tendenzen. Die einen sagen, rein ins Neuland, die anderen sagen, da wo wir eigentlich herkommen, das war sicherer, das war besser, da wussten wir wenigstens, was wir haben. Lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Ne? Das sind so zwei Tendenzen und an die musste ich denken, als ich das erste Mal Neuland hörte. Weil das erlebe ich immer wieder, also in mir, in Gemeinden, in Leuten, mit denen ich spreche, immer diese zwei Tendenzen. Rein in das Neue, rein in die Verheißung, mit so einer gewissen Sehnsucht, das Alte loszulassen, in Neues reinzukommen und gleichzeitig aber diese Tendenz zu haben, das andere konnte ich einschätzen, da fühlte ich mich sicherer, da habe ich so, ich weiß, was ich habe, auch wenn es dann suboptimal ist, aber das haben wir 10 Jahre so gemacht, das machen wir die weiteren 10 Jahre, das wird auch weiterhin funktionieren. Diese beiden Tendenzen erlebt man da. Das eine ist halt das Neuland. Und dann wird man immer wieder Leute haben, auch in der Gemeinde, die sagen, ja, aber Jesus nachfolgen heißt doch Veränderung. Jesus will uns doch verändern. Jesus will doch aus diesem sündigen, schwachen Menschen sein Ebenbild wieder zurückbasteln. Weil so wie du geplant warst, er will den Schmutz abwaschen, er will dich wieder zu der, für die Männer jetzt ein komisches Bild, aber er will dich wieder zu dieser schönen Braut machen. Also das ist so, Jesus Leben heißt verändern. Und die Bibel sagt ja auch, er ist gekommen, um alles neu zu machen. Also Neuland halt. Ne? Und dann gibt es diese Tendenzen, dass die Leute immer sagen, ey, wir müssen dazu bereit sein. Also wir sind jetzt so weit gewandert, wir müssen jetzt in dieses Land rein, sonst hätte das alles keinen Sinn gehabt. Aber gibt halt auch die anderen, die dann sagen, okay, Ägypten, das war da doof, aber wir haben es ja irgendwie überlebt. Und genauso, wenn man so den typisch Deutschen hört, also jetzt übertragen auf uns, er murrt und knurrt ja ständig, also alles ist scheiße, alles ist irgendwie fies und schlecht und zu wenig Geld und zu wenig Freizeit und zu wenig von allem. Er ist total unzufrieden. Aber wenn man dann sagt, dann lass uns doch mal was ändern. Ja, aber eigentlich, das, was ich habe, ist doch sicher. Hier bin ich doch safe. Hier weiß ich, was ich habe. Wenn ich morgen aufstehe, weiß ich, was morgen passieren wird. Ich gehe zur Arbeit. Der Job ist vielleicht sicher. Ich gehe da zwar zugrunde, weil der psychische Stress extrem hoch ist, aber ich habe eine sichere Stelle. Besser als die Stelle zu kündigen, aus diesen Dingen auszubrechen, nicht zu wissen, was ich am nächsten Tag tue. Das ist ja so, diese vermeintliche Sicherheit, die man dann irgendwie hat, das rührt eigentlich daher, dass man das Bekannte einzuschätzen glaubt. Und dass das Bekannte, denkt man immer, das bleibt so. Das ist natürlich lächerlich, weil alles verändert sich. Es wird nie so wie gestern. So, aber man glaubt es einschätzen zu können. Gleichzeitig hat man so Wurzeln und Traditionen. Also gerade im Gemeindealltag gibt es das total oft. Man hat ja die Tradition, das, was wir seit 100 Jahren so machen, das ist gut und richtig und das machen wir auch weiter so. Man überdenkt vielleicht Dinge gar nicht. Man sagt, das haben unsere Väter und Väterväter schon so gemacht, lass uns das genauso tun. Es gibt Traditionen, die sind gut, muss ich ganz klar sagen, die haben sich entwickelt aus etwas wirklich Gutem und die sind es wert, erhalten zu bleiben. Aber es gibt natürlich auch schlechte Traditionen. Also wenn man mal dieses plumpe, damals war alles besser hört, dann, nee, war es nicht. Die Leute, die sagen, damals war alles besser, die sind damals 20 Jahre jünger gestorben. und hatten viel mehr Krankheiten. Und das war damals nicht besser. Damals war, wenn ich jetzt den Kleinen sehe, damals war es noch normal, dass irgendwie gewänzt und geschlagen wurde und Gewalt in der Familie und in der Erziehung und all sowas. Das war nicht besser als heute. Aber ihr wisst, was ich meine. Manche Sachen, da denkt man in falschen Wurzeln und Traditionen. Und manchmal lässt man auch ungern etwas los, wenn man sagt, das macht mich doch aus. Ich komme daher. Das ist meine Wurzel. Das ist das, ich werde immer so sein. Ich möchte mich nicht verändern, dann würde ich meine Identität verlieren. Das ist so dieses Heimatland-Dingen. Deshalb nenne ich die Predigt einfach mal Neuland versus Heimatland. Also die beiden Tendenzen gibt es da. Und das ist damals so gewesen und das ist heute genauso. Und ich glaube, interessanterweise im Zusammenkommen bei Menschen, also in uns selbst auch, aber im Zusammenkommen in der Gemeinde zwischen Menschen, bekämpfen sich diese beiden Tendenzen immer. Du erlebst das immer wieder, dass es da zu Kämpfen kommt. Beide Seiten sind verständlich, der Wunsch nach Veränderung genauso wie der Wunsch nach Sicherheit, nach Bekannten, nach Beständigkeit. Aber irgendwie hast du, wenn du irgendwie sagst, lass uns doch mal... In Remscheid haben wir immer, ein charismatischer Gottesdienst ist immer Lobpreis und Predigt. Und irgendwann haben wir in Remscheid gesagt, hey, lass uns das doch mal umdrehen. Lass uns doch mal nur ein Lied spielen zum Reinholen, dass die Leute sich hinsetzen können. Dann machen wir die Ansage, kommt die Predigt und danach Anbetung. Boah, das war revolutionär. Das hatte schon seinen Grund, dass wir das gemacht haben, weil wir einfach festgestellt haben, dass die Leute sonst erst zur Predigt gekommen sind oder aber in dieser Anbetungszeit gar nicht so richtig dabei waren. Aber wenn die dann runterkommen, sich die Predigt anhören, dann haben sie danach im Lobpreis Zeit, das zu verarbeiten. Und wir haben gemerkt, dass die Anbetungszeit viel intensiver wurde. Das war jahrelang so Tradition. Jetzt kommen wir manchmal an den Punkt, wo wir sagen, ey, lass uns doch mal andersrum machen. Und die Leute sagen, oh, nein, das haben wir immer so gemacht. Nee, die Predigt gehört vor den Lobpreis. Also, es ist manchmal spannend, so diese Kämpfe zu sehen. Ich weiß nicht, wer von euch kommt aus gemeindlichem Hintergrund? Die anderen haben Glück gehabt, Halleluja. Also, yes, ihr seid doch unversaut. Nein, aber vielleicht kennst du das in so Gemeinde, vielleicht auch in dieser Gemeinde, dass es so Konservative gibt, also Wertkonservative oder auch so Verhaltenskonservative, die Leute, die so, das ist gut, wie wir es machen. Und die können das auch gut begründen. Und dann gibt es so Erneuerer, die neue Ideen haben und die das einbringen wollen. Und oftmals hast du in älteren Gemeinden so die Jungen gegen die Alten. Weißt du, so dann will der Leitungskreis irgendwas Neues bringen, aber das wird dann knochenhart geblockt von den 80-jährigen Gemeindeleitern, die dann irgendwo im Leitungskreis sitzen. Nein, das geht nicht. Wir müssen auch an die Oma so und so denken. Das haben wir immer so gemacht. Und nein, das geht nicht. Wir können keinen Gottesdienst mit Instrumenten machen. Wir singen a cappella und das ist halt so. Und im Jugendgottesdienst erst recht nicht. Also die Jugend muss sich da schon an uns anpassen. Also alt gegen jung hat man total oft diese Tendenzen. Super, super spannend, wenn man das von außen betrachtet. Wenn man drin ist, findet man das wahrscheinlich auch spannend, aber mit einem bitteren Beigeschmack. Vielleicht kennst du das auch bei dir. Vielleicht gibt dir Jesus Visionen durch prophetische Worte, durch irgendwelche Sachen, die er zu dir spricht und sagt so, ich möchte dein Leben total umkrempeln. Und das Bild, was er dir malt, ist geil. Aber der Weg, der dahin ist, ist vielleicht anstrengend. Und dann kenne ich in mir so diesen Kampf, dass ich sage, hey, eigentlich will ich ja gern da sein. Das ist total cool, dieses Bild, was du gemalt hast, diese Vision, wow. Aber eigentlich ist es auch total gut, so wie es gerade ist. Es fühlt sich gut an, ich tue doch was irgendwie und ich bin errettet, Halleluja und ich spüre dich und ist super. Stellt euch mal vor, er kommt mit irgendwas Fiesem um die Ecke. Er möchte, dass du irgendwo in Rio de Janeiro im Slum auf einem Müllhaufen lebst, um da irgendwie das Reich Gottes zu verkündigen. Also ich empfände das als Herausforderung. Ne? So Müllhaufen, Land, wo die Sprache sprechen, die ich auch nicht kenne. Und wo es gewalttätig sein soll oder so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich noch nicht mal die dunkelste Ecke irgendwie, die es irgendwie auf der Welt gibt. Aber nur so ein fiktives Beispiel. Und es gehört viel dazu zu sagen, nur da, wo Gott mich wirklich haben will, da fühle ich mich wohl. Und wenn das auf einem Müllberg ist, dann ist das auf einem Müllberg. Und wenn das in einem Slum ist, dann ist das in einem Slum. Wisst ihr so, das ist anstrengend. Ich glaube, beide Gedanken sind gut. Also ich möchte jetzt nicht sagen, die Erneuerer, ihr habt meine Stimme, oder die Konservativen. Ich glaube, beide Tendenzen sind gut und wichtig und gehören zusammen, weil wir sollen weise und überlegt handeln. Also das behaupten ja auch immer dann die Konservativen. Hey, nichts übereilt, keine unüberlegten Handlungen, sondern lasst uns erstmal drüber nachdenken. Aber gleichzeitig sollen wir auch ohne Furcht vorangehen, sagt der Herr. Und ich glaube, dass diese beiden Gedanken gut sind, aber dass wir dadurch im Leib Christi eine große Gefahr haben, wenn wir da nicht gut mit umgehen. Die Gefahr nennt sich Denominalisierung. Denominationen, kennt ihr, wisst ihr, was das sind? Also es gibt ja verschiedene Glaubensrichtungen. Baptisten, Brüdergemeindler, Lutheraner, Katholiken, Reformierte, Charismatiker, Hypercharismatiker. Da gibt es ja so die breite Masse durch. So. Und wenn man dann mal so rumkommt und sagt, was ist denn jetzt eigentlich ein Baptist? Baptist von Taufe, legt viel Wert auf Taufe. Wenn man mal ein bisschen näher reinforscht, hat das auch noch strukturelle Gedanken dahinter und wie das Ganze aussieht. Die Brüdergemeinden sagen, nein, wir brauchen keinen Leiter, keinen Pastor, sondern das ist einfach Brüder untereinander, leiten wir das gemeinsam. Die Katholiken haben eine ganz andere Struktur als die Reformierten. Also da gibt es schon ganz unterschiedliche. Dann nehmen wir die orthodoxen Christen dazu. Also die haben dann irgendwie noch bunte Hüte dabei auf. Also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Und das sind sogenannte verschiedene Denominationen. Und ich glaube, dass das nicht der Wille Gottes ist. Ich glaube, dass Gott sein Leib geschaffen hat in totaler Vielfalt und Bund. Aber ich glaube, dass er die Einheit, also die Einheit wertschätzt und die Einheit vorantreibt. Wenn du deinen Körper, es wird ja immer die Gemeinde auch verglichen mit einem Organ und einem Körper, wenn man seinen Körper vergleicht und die Organe, die drin sind, dann sind die ganzen eine Einheit. Aber ein Fuß sieht anders aus wie eine Leber und eine Leber hat eine andere Funktion als die Schulter. Also es gibt ganz viel Buntes mit unterschiedlichsten Ausrichtungen, aber in einer Einheit. Und interessanterweise haben diese Denominationen, diese verschiedenen Glaubensgruppierungen, die gibt es auch bei Jesus Freaks und gibt es auch gerade bei den Christen, die vielleicht aus frommen Elternhäusern kommen und sagen, nee, mit der Gemeindeform will ich nichts zu tun haben, ich gehe lieber zum Jesus Freaks, weil die sind ganz anders drauf. Das gibt es ja auch total oft bei den Freaks. Da ist ein Geist der Spaltung drin. Das ist ein Geist der Spaltung. Gucken wir uns mal die Reformation an. Martin Luther ist ein katholischer Gelehrter Geistlicher. Und Martin Luther liest, übersetzt die Bibel und findet eine Passage, wo über rettet durch Gnade gesprochen wird. Und er stellt fest, stopp mal, das, was die katholische Kirche gerade lehrt, ist vollkommen falsch. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt, war damals die Lehrmeinung. Also zahl dich heilig. Und er sagt, nee, stopp, wir sind nicht aus Werken errettet, sondern aus Gnade. Das war das, wo er drüber gestolpert ist, im Römerbrief. Und Martin Luther hat so ein paar Thesen, es waren noch andere Sachen, über die er gestolpert ist, hat ein paar Thesen genommen und hat ja die Kirchentür genagelt, um zu sagen, hey, so sieht's aus. Jetzt behauptet man immer, dass er sozusagen die Reformation ausgerufen hat, dass er sozusagen diese Kirchenspaltung, nenne ich das mal, ins Leben gerufen hat. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Martin Luther wollte die katholische Kirche durch seine Erkenntnis erneuern. Er wollte diesen Gedanken da reinbringen in der Hoffnung, dass dieser Leib einen Neugewinn, dieses Stück Gnade Gottes erkennt. Aber leider ist durch viel Politik, durch viel Menschliches, ist es dazu einer Spaltung gekommen. Es gab plötzlich die katholische Kirche und die reformierte Kirche. Und aus der reformierten Kirche, interessanterweise, das ist eine Spaltung, weil der Leib Christi ist in der Mitte durchgeteilt worden und du hast jetzt zwei getrennte und nicht miteinander agierende Körperhälften. Und interessanterweise, aus dieser Spaltung raus, die ganzen anderen Denominationen, die ich gerade aufgezählt habe, sind alle Reformierte, sind alle evangelisch. Das heißt, diese Spaltung zieht sich fort. dann sagten die Lutheraner, dann gab es die Lutheraner, die sagten, ja, eigentlich sind wir noch relativ so wie die Katholiken. Dann sagten, also wir glauben jetzt, dass das Abendmahl zum Beispiel nicht wirklich Fleisch und Blut wird in der Transsubstantiation, in der Wandlung, beim Bimmeln der Glocken und beim Gebet und der Einsetzungsworte, sondern wir glauben, dass da eine geistliche Wahrheit hinter ist. So, jetzt sagen die Reformierten, nein, nein, das geht uns nicht weit genug. Wir sind nicht der Meinung wie Luther und auch nicht wie die Meinung der Katholiken, sondern wir sehen das wirklich nur noch als Symbol. Und schon hat es zu wieder eine Spaltung. Die Reformierten haben sich dann von den Lutheranern abgespalten. Dann kamen die Nächsten und die Nächsten und die Nächsten. Es hackte sich immer kleiner und hinterher hat man einen großen Organhaufen, der aber irgendwie nichts miteinander zu tun hat. Das ist ein Geist der Spaltung im Leib Christi. Und du siehst immer wieder, es gibt verschiedene Erweckungen, es gibt verschiedene Aufbrüche. Und wenn dann der Leib sagt, nee, ich finde das nicht gut, was da gerade in Lakeland passiert. Ich finde das nicht gut, was da gerade in Frankreich passiert. Ich finde nicht gut, was in Afrika passiert. Dann sagen dann die, die das gut finden, ja, dann mache ich halt mein eigenes. Und treten beiseite und machen ihre eigene Sache auf. Und schon hast du wieder eine Splittergruppe mehr. Jede dieser Gruppe hat eine besondere Erkenntnis, hat irgendwie was Neues bekommen vielleicht von Gott in den Leib rein, was er wollte, dass das sozusagen die Braut rausschmückt. Die haben auch alle einen besonderen Schwerpunkt, was sie ausmacht, wo sie sagen, das unterscheidet uns von den anderen. Aber dieser Geist der Denominalisierung, der hat zur Folge, dass aus dieser Besonderheit, aus diesem Schwerpunkt heraus eine Abgrenzung stattfindet. Wir Jesus-Freaks sind so und die Brüdergemeinden sind anders. Nur mal ein Beispiel. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind die, die nicht auf Tradition, wir wollen die Tradition nicht zu hoch hängen. Wir sind die Flippigen, wir sind die Durchgeknallten, wir sind die Schrillen, wir sind die Lauten. Und wir grenzen uns damit ab von den Brüdergemeinden beispielsweise, von den Katholiken, von den, was weiß ich, wenn man mal genau guckt, ich kenne so schrille Katholiken, ey, cool. Also nur als Beispiel, aber Abgrenzung ist da irgendwie mit drin. Und dann driften Meinungen auseinander, dann verhärten sich Fronten und dann geht es irgendwann so weit, dass man sagt, ich greife nochmal auf das Thema Abendmahl, weil da werden wir gleich auch noch zu kommen. Ich pick das jetzt einfach mal raus. Beim Abendmahl hat Jesus gesagt, wenn ihr zusammenkommt, als ein Leib, dann sollt ihr dieses Fest feiern, zum Gedächtnis an mich. Also das Abendmahl. Und der Leib Christi heute ist so, dass der Reformierte sagt, ich kann mit einem Katholiken kein Abendmahl zusammen feiern, weil das Verständnis vom Abendmahl, was er hat, ist so unterschiedlich, dass wir nicht das gleiche Fest feiern. Der Katholik sagt, ich feiere mit einem Evangelischen auf gar keinen Fall Abendmahl, weil der glaubt ja etwas vollkommen anderes und der würdigt dann Leib Christi nicht. Und die Brüdergemeinden sagen sogar, nee, also wenn du in unserer Gemeinde bist, dann darfst du am Brotbrechen teilnehmen. Aber jeder andere, der nicht in dieser Gemeinschaft ist, darf das nicht. Also 1000 verschiedene Meinungen, obwohl Christus gesagt hat, wenn ihr zusammenkommt, dann sollt ihr das gemeinsam so feiern. Ein Beispiel. Aber ich glaube, das zeigt das sehr deutlich. Die Fronten sind total verhärtet. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht für ein uniformes Christsein, also dass jeder Christ gleich tickt, dass wir alle irgendwie immer alle gleich und jeder Gottesdienst gleich aussieht. Ich bin für eine bunte Einheit in Vielfalt. Nennen wir das mal so. Wenn ich bin nicht nur bei Jesus Fix beim Predigen, sondern ich komme auch mal oft rum. Es gibt so geile Sachen, die ich woanders lernen kann. Wenn ich mich mit einem lutheranischen Pastor und einem reformierten Pastor, also Schweizer Ecke, zusammen auf einer Konfirmandenfreizeit über das Abendmahl zum Beispiel unterhalte. Oder über das Taufverständnis unterhalte. Das ist so bereichernd zu hören. Ich lese momentan Bücher aus der katholisch-charismatischen Erweckungsbewegung. Einfach, katholische, charismatische Erweckungsbewegung. Ja, hey, aber die haben echt total geile Sachen zum Teil auch vom Stapel gelassen. Also es gibt ganz viele Sachen, wo man was lernen kann. Und wir alle sind diese Organe im Körper und wir brauchen uns gegenseitig, obwohl der andere ganz anders aussieht und eine ganz andere Funktion hat. Aber dieser Geist der Spaltung, der in einem Körper undenkbar ist. Das wäre ja wirklich wie so eine Amputation. Nach Amputation hinterher hast du noch so einen Organhaufen da liegen. Da sagt Jesus zu, Markus 3, Vers 24 und 25, wenn ein Reich mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Und wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, kann es nicht bestehen. Ist krass, oder? Also sind ganz harte Worte, die Jesus hat. Daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. An einer anderen Stelle steht in der Bibel, dass die Liebe deckt zu, die Liebe erträgt, die Liebe verzeiht. Jesus betet, dass wir eins sein sollen, so wie er und der Vater eins sind. Also ganz andere Tendenz, wenn ich das lese, was in der Bibel steht, wenn ich lese, was Jesus sagt, als das, was ich wirklich im Leib Christi sehe. Und bitte versteht mich auch da nicht falsch. Ich glaube nicht, dass jede Gemeindespaltung prinzipiell immer irgendetwas ganz Fieses und Schlechtes gibt. Es mag auch Momente geben, wo das nötig ist. Aber ich glaube, eine Spaltung in jeder Form passiert im falschen Geist. Es kann sein, dass es irgendwann so harte Fronten gibt, dass man nicht mehr gemeinsam gehen kann und dass es heilsam ist, auseinanderzugehen. Aber es passiert in einem Geist der Spaltung und nicht in einem Geist der Einheit. Und das heißt, die Gruppen, die daraus entstehen, haben etwas aufzuarbeiten, haben Vergebung und Buße zu tun und haben ein Thema. Und dieses Thema Spaltung bleibt so lange, bis sie das aufgearbeitet haben und auch mit dem Herrn und mit den anderen aufgearbeitet haben, drin. Das erlebst du an diesem Leib, an dem evangelischen Teil des Leibes Christi. Das erlebst du, du hörst bei mir so, ja, unsere Gemeinde ist aus Spaltung entstanden. Ah ja, interessant. Von woher kommt ihr? Ja, das war nochmal eine Gemeinde, die sich gespalten hat. Ah ja, okay. Und wir haben jetzt gerade Tendenzen, die sagen, ey, wir finden es total scheiße. Eigentlich würden wir gerne was anderes aufmachen. Dann spalten sie und spalten sie und spalten sie, bis hinter Einzelpersonen da sind. So, ist ja so. Irgendwann, du machst damit mit so einer Sache im Geistlichen, das gilt jetzt nicht nur für diese Thema, sondern für alle Themen. Wenn Leitung so etwas durchgehen lässt, dann macht die eine Tür auf. Und wenn diese Tür nicht wieder geschlossen ist, kann der Feind da immer reingehen. Auch 100 Jahre später noch. Und deshalb hat man dann wirklich ein Thema und man muss das aufarbeiten und da muss vielleicht sogar Befreiung passieren. Sonst bleibt diese Tür offen und dieser Geist kann immer wieder auf unterschiedlichste Formen da so mit reinspucken. Und jetzt kommt die Frage, geht das nicht anders? Ist das nicht anders möglich? Also so der jetzige Zustand. Und total viele, gerade freikirchliche Evangelische, sagen immer, ja, das Vorbild der Urgemeinde in Jerusalem, das soll so das Vorbild sein, Apostelgeschichte, das soll so das Vorbild sein, wie wir Gemeinde bauen. Aber in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 32 steht, die Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen und sie waren ein Herz und eine Seele. Das, an zwei Stellen wird die Gemeinde so beschrieben, mit so einer Einheit beschrieben. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und diese Bezeichnung, ein Herz und eine Seele, finde ich jetzt persönlich schon sehr eng. Dann frage ich mich, hatten die nicht auch solche Themen? Hatten die nicht auch so Sachen, wo die einen sagen, nee, also wir würden das gerne so machen, und die anderen sagen, nee, aber das geht gar nicht. Hatten die auch solche Themen? Gab es solche Streitpunkte auch? Die Bibel berichtet davon. Ein klassischer Streitpunkt ist Paulus und Petrus, wo dann gesagt wird, also können denn die Heiden überhaupt, ohne beschnitten zu sein, zum Beispiel dann doch irgendwie Christus nachfolgen? Weil die anderen kommen ja aus dem Judentum. Und wo dann diese Diskussion Heidenchristen, Judenchristen aufkam und wo es wirklich Streitpunkte gab. Es ging so weit, dass Petrus und Paulus so, der Petrus schreibt mal, ja, der Paulus, seine Worte sind nicht mehr ganz so leicht zu verstehen. So, also da gibt es sogar Sticheleien unter den beiden teilweise. Und da sind so verschiedene Punkte, wo die immer wieder auch aneinander geraten sind, aber wo die dann irgendwie eine Einheit gefunden haben, einen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Oder wo dann die Witwen, es wurde Essen ausgeteilt für die Witwen, weil die halt von keinem versorgt wurden. Und das haben die Apostel gemacht, aber die hatten zu wenig Zeit dafür. Und also wurde diese Speisung nicht richtig durchgeführt. Da haben die Apostel gesagt, hör mal zu, wir müssen hier eigentlich uns ums Wort kümmern. Also setzen wir jetzt sogenannte Diakone ein, die sich um diese Frauen, um diese Witwenspeisung kümmern sollen. Diakon heißt einfach Diener. Wir setzen diese Leute ein, ihr sucht die bitte aus, damit wir uns wieder ums Wort kümmern können. Also da sieht man, es gibt schon so Streitpunkte in der Gemeinde, wo die einen sagen, hey, wir kommen jetzt zu kurz, und die anderen sagen, ja, also die Ältestenschaft muss darauf reagieren. Aber sie schaffen das in Liebe und in Einheit. Das geht so weit, und das lasst ihr jetzt bitte mal als Deutscher auf der Zunge zergehen. Die Schar derer, die an Jesus Christus glaubten, hielt fest zusammen, als wären sie ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, von seinem Besitz, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Diese Leute waren so sehr ein Team, eine Gruppe, eine Familie, ein Herz, eine Seele. Die haben so füreinander gefiebert, dass sie gesagt haben, was meines ist dein. Du kannst alles davon haben. Die haben den Ältesten alles hingelegt und haben gesagt, kümmert ihr euch darum, dass es gerecht verteilt ist. Also als Deutscher seinen Besitz einfach mal so, also das finde ich herausfordernd. Wenn bei uns in der Gemeinde ankommen würden und würden sagen, immer, wir kommen ja immer die gleichen Leute mit diesem Thema an, nämlich die, die kein Geld haben. Aber wisst ihr, was ich meine? So, das ist ein echt hartes Ding. Die hatten gemeinsam den Blick auf Jesus. Die hatten auch ihre Streitpunkte. Die hatten auch unterschiedliche Meinungen. Ein Herz und eine Seele heißt nicht, dass jeder immer das Gleiche will. Aber es heißt, dass sie im gleichen Herzschlag, nämlich im Herzschlag Christi, zusammenleben, zusammenpochen. Mit dem Blick auf Christus. Und über den Rest kann man streiten. Aber Christus ist sozusagen der gemeinsame Nenner. Ich glaube, dass das der richtige Weg wäre, anstelle von diesen ganzen Spaltungen. Und auch anstelle von diesen zwei Tendenzen zu gucken, wo will Christus hin? Und darauf schauen wir. Und alles andere, darüber können wir reden, darüber können wir auch vielleicht streiten, aber wir finden einen gemeinsamen Nenner. Und ein Hilfsmittel findest du 1. Korinther 13, Vers 9. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, Mann, was habe ich da für eine Übersetzung herausgefunden, wenn also kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Ich lese das nochmal vor, ich bin überrascht, wie alt ich Luther. Ich habe einen ganz alten Luther rausgekreuzt. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Stückwerk heißt ja so ein Puzzlestück, ein Teil. Wissen ist Stückwerk. Wissen, unsere Weisheit, unsere menschliche Weisheit, das, was man den Älteren nachsagt, das ist Stückwerk. Und es braucht Ergänzung. Also, wenn du einen Mosaikstein hast, hast du kein Mosaik. Du brauchst die anderen Steine dazu, um ein Bild zu ergeben. Und was ich geil finde an dieser Stelle, sogar Prophetie ist Stückwerk. Das Reden Gottes in eine Situation rein ist Stückwerk. Reicht nicht aus, ist nicht das Ganze. Total oft kennt man doch diese Diskussion, wenn dann Leute um die Ecke kommen und sagen, aber der Herr hat mir gesagt, so und so sollen wir es machen. Dieses Wort, und es war vom Herrn, Halleluja, aber es ist Stückwerk, es ist nur ein Teil. Und dieses Wort mit den anderen Erkenntnissen und den anderen Eindrücken zusammen, das gibt das gesamte Bild. Das ist heftig, wohl. Selbst mal so ein prophetisches Reden ist Stückwerk. Und wenn aber das Vollkommene kommt, das wird dann erst im Himmel sein, wenn Jesus wiederkommt, dann ist alles klar. So wird das Stückwerk aufhören. Dann werden wir alle Antworten wissen. Aber vorher ist egal, was der Herr dir, egal wie eindrucksvoll es dir mitgeteilt hat, egal wie schwarz und weiß es da steht, egal wie klar sich für dich dieses Bild gibt, das, was deine Wahrheit ist, das, was deine Erkenntnis ist, das, was deine gefühlte Offenbarung von Gott ist, ist nur ein Splitter und braucht Ergänzung der anderen. Und wenn man das weiß, geht man anders an andere Gruppen ran, geht man anders an andere Leute ran, geht man anders an Streit oder an Diskussionen, an theologische Auseinandersetzungen ran. Interessanterweise glaube ich, dass Gott das absichtlich macht. Gott will, dass wir voneinander abhängig sind. Und deshalb gibt er jedem seine besondere individuelle Offenbarung. Und die ist gut und die ist wichtig, weil sie ein Teil des Puzzles ist. Aber nur in Ergänzung mit den anderen ergibt das ein Gesamtbild und ist wichtig und ist wertvoll. Und für mich ist der logische Schluss daraus, dass wir liebevoll miteinander umgehen sollen. Also nicht aufeinander einhacken und sagen, meine Meinung ist die einzig wahre und wir machen so, wie ich es empfangen habe, sondern dass wir bilden gemeinsam ein Netz, so ein Netz aus Offenbarung, Liebe, Weisheit, guten Ratschlägen und praktischer Hilfe. Und in diesem Netz kann sich jeder so weit ausstrecken, wie er es alleine nicht könnte, wie so ein Sicherheitsnetz. Und wenn du mal aufs Maul fällst, dann wirst du abgefangen von den anderen. Wenn du mal über die Stränge schlägst, weil du hypercharismatisch abgehst oder extrem konservativ, dann kann dich dieses Netz abfangen. Dann zieht dich das wieder zurück in diesen gesunden Leib Christi rein. Du kannst nur eine Vorhut sein, einen Forerunner. Vorhut, ja. Forerunner ist Vorhut, ja. Du kannst nur so ein Pionier sein, der irgendwo reinstürmt in irgendwas Neues, in ein neues Thema, wenn du einen Gegenpol hast, der dich hält. Und deshalb ist es wichtig, dass wir gerade diese Tendenzen in der Gemeinde auch haben. Dass wir die haben, die sagen, hey, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Nicht einfach blind nach vorne rennen. Und die anderen sagen, hey, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Wir können nicht einfach stehen bleiben. Das ist wichtig, dass wir solche Tendenzen haben. Das ist wichtig, dass wir unterschiedliche Theologien haben. Es ist wichtig, dass wir unterschiedliche Meinungen auch haben, persönliche Meinungen, Erfahrungen haben. Mit so einem Gegenpol kann man sich voranwagen. Ziel ist es, dass wir die Breite, die Masse, die Tiefe, die ganze Wahrheit Gottes erleben. Ich will nicht sagen erkennen, erkennen ist zu wenig, offenbart bekommen, erleben. Ziel ist die Mitte. Aber damit wir in diese Mitte eine Breite bekommen, ist es wichtig, dass wir Leute haben, die in verschiedene Richtungen sich ausstrecken und sich auch mal verschiedene theologische Themen richtig rein und vielleicht auch mal überbetonen. Dass wir Prediger haben, die Themen fies überbetonen in eine Richtung. Und wenn du nur den hättest, würdest du das Kotzen kriegen, aber du hast noch einen anderen und der predigt in eine andere Richtung. Also stell dir vor, du hättest einen Evangelisten als Gemeindepastor und er würde nur evangelistische Predigten haben. Dann würde die Gemeinde explodieren vor neuen Leuten, die sich bekehren. Aber die würden alle nicht bleiben, weil er ja nur evangelistische Predigten hält. Das wird irgendwann langweilig nach 10 Jahren, immer wieder das Kreuz zu hören. Es gibt da noch so viele andere Themen, über die man mal reden könnte. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr so jemand seid, der auch gerne mal in irgendeine Richtung, der gerne mal irgendwie vorangeht in eine Richtung, dann ist es wichtig, dass du immer weißt, dass dieses Thema, was du auf dem Herzen hast, nicht das Thema von jedem anderen sein muss. Vielleicht ist er in einer ganz anderen Situation und braucht was vollkommen anderes und kann gerade gar nicht nachvollziehen, warum du so abgehst. Das ist halt so. Also, ich bin total begeistert von der Bibelstelle. Komm zu meiner Frau. Sag, Linda, lies, das ist das geil. Ja. Und dann geht's halt wieder. Ihr Thema ist gerade für sie wichtiger. Aber ihr Thema ist auch nicht unwichtiger als meins. Aber beide zusammen, wenn wir in der Familie zusammen sind, sind beide Themen wichtig. Wir müssen uns um beides kümmern. Und so ist es auch in der Gemeinde. Unterm Strich ist die Mitte gut. Ausgewogenheit. Also ich bin fest davon überzeugt, dass der Leib Christi echt ausgewogen sein soll. Man kann in die Richtung geistliche Heilung predigen. Der Herr hat alle Kranken heil gemacht. An seinen Wunden sind wir geheilt. Steht im Jesaja 53, steht im Matthäus, steht im Petrus. Steht Petrus? Petrus, glaube ich, ja. Steht überall drin. Der Herr heilt alle. Also es gibt kaum ein Thema, außer vielleicht die Errettung, was so eine Heilsversprechen hat, eine tiefe, fundierte Aussage und Basis im Wort Gottes hat, als das Thema geistliche Heilung. Aber wenn du nur das betonst, dann kommst du hinterher in so einen charismatischen Haufen rein, was passiert, wenn du nicht gesund wirst? Ich bete für Kranke seit Jahren, seit Jahrzehnten jetzt. Ich bin seit 10 Jahren chronisch krank und es passiert nichts. Nur als Beispiel. Und dann gucke ich mir eine Mutter Therese an, Storch hat das mal so schön gesagt, die in ihrem ganzen Dienst vielleicht nicht eine einzige übernatürliche Heilung erlebt hat, aber die hat einen Dienst an den Kranken getan, der sucht seinesgleichen. Und wenn ich also jetzt so eine Sterbebegleitung, ein Hospiz, vergleiche oder zusammennehme mit der übernatürlichen Heilung aus der Glaubensbewegung, diese beiden Dinger zusammen, die ergeben eine Mitte, die heilig ist. Wisst ihr, was ich meine? Und so müssen wir Reich Gottes bauen, so müssen wir uns anlegen. Wir müssen nicht immer alles mitgehen, was die anderen gehen, aber wir müssen wissen, dass wir alle zusammen mehr Wahrheit in der Tasche haben, als jeder Einzelne von uns. Und dass wir uns gegenseitig brauchen. Total oft stolpern wir darüber, dass Gott so Spannungsfelder ist. Also Gott wird in der Bibel immer durch Spannungsfelder beschrieben. Er ist Liebe und er ist Gerechtigkeit. Das widerspricht sich aus menschlicher Logik. Weil Gerechtigkeit ist hart. Die deckt nicht zu. Aber die Liebe deckt auch Vergehen zu. Oder er ist allmächtig groß und er lebt in uns. Das ist so, wie kann der allmächtige Gott, der den Himmel in seinen Händen hält, wie kann der in mir leben? So, wisst ihr, Gott besteht aus so Spannungsfeldern. Er ist der Sanfte und er ist der Herr der Heerscharen. Er ist der Versorger und der Richter. Wie passt das zusammen? Und wir als Christen hängen immer in diesen Spannungsfeldern und versuchen genauso zu sein. Aber eigentlich ist der Leib Christi nicht dafür geschaffen, immer extrem zu sein. Es gibt immer Leute, die so ein bisschen extremer, aber wenn man die alle sozusagen mit dem Zaun umschließen würde, würde man sagen, das ist jetzt die breite Mitte. Lasst euch von den anderen, von anderen Gemeinden, von anderen Leuten in eurer Gemeinde, in eurem Umfeld ziehen, herausfordern und bereichern. Das ist wichtig. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr ausprobiert, dass ihr den Dingen, die Gott euch persönlich offenbart, dass ihr denen folgt. Das ist etwas, was Gott dir ganz besonders geben will. Aber ich möchte dir auch Mut machen, den anderen diese Freiheit zu lassen. Und das, was er an Erkenntnis hat, als Bereicherung sozusagen für dich zu nehmen. Auch wenn du es selber ganz anders siehst. Weißt du, so, man muss ein Rad nicht zweimal erfinden. Wenn der eine irgendwie diese Erkenntnis hat, dann kann ich hinter ihm herlaufen. Und gleichzeitig kann er hinter meiner Erkenntnis herlaufen. Also seid euch eine Bereicherung in Liebe und in Einheit. Seid euch gegenseitig ein Netz, was euch fängt. Immer nur dann, wenn du Leute hast, die dich in Liebe zurückziehen, ohne dich richten zu wollen, sondern die dich einfach nur auf dem gesunden Weg immer halten wollen, die sozusagen hinten an deinem Gürtel hängen, dann kannst du dich auch mal aus dem Fenster legen. Sonst würdest du fallen. Versteht euch als eine Ergänzung. Jeder Einzelne braucht den anderen. In der Art und Weise, wie er gemacht ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ertragt euch in Liebe. Seid weich zueinander, nicht hart. Wenn ihr euch streitet über irgendwelche Themen, wenn ihr entscheidet, ob ihr aus einer Gemeinde rausgeht und in eine andere reingeht, ob ihr eure alten Wurzeln kappt oder ob ihr, wisst ihr so, wenn man aus anderen Gemeinden kommt, vielleicht so als frommes Kind, 18 Jahre lang bin ich da hingegangen, ich halte es nicht mehr aus. Seid weich und vergebt und seid nicht hart. Also ich möchte lieber von der Liebesseite vom Pferd fallen, als auf der anderen Seite. Weißt du, also wenn der Herr irgendwann mal sagt, Alter, das, was du da gemacht hast, war total kacke, aber du hast es aus Liebe getan. Das ist weich sein, okay? Und das Allerwichtigste ist, fokussiert euch auf Christus. Wenn ihr die Bibel seht, könnt ihr euch über 99,5% der Bibel streiten, diskutieren, die Köpfe zerschlagen, was weiß ich was. Es gibt vielleicht, an zwei Händen kannst du es abzählen, vielleicht 10 Aussagen, wenn überhaupt, die absolut sind und die 100%ig zutreffend sind und über die nicht diskutiert werden darf. Ein Beispiel, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Boom. Well, durch das, was wir am Kreuz gemacht hat, dadurch sind wir errettet. Nichts anderes bringt uns zum Vater. Das ist so eine Wahrheit zum Beispiel. Darüber darf man nicht diskutieren, die muss stehen. Aber ob wir das Sprachengebet jetzt laut oder leise im Gottesdienst oder zu Hause machen, ob wir beim Abendmahl aufstehen oder sitzen bleiben, ob wir vor der Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst, vor der Predigt oder nach der Predigt den Lobpreis haben, das sind die Dinger, die Gemeinden auseinanderbringen. Ob wir ein Schlagzeug oder eine Kirchenorgel haben, das sind die Dinger, die Gemeinden spalten. Und ey, das ist lächerlich. Okay? Also ertragt euch in Liebe und versteht, dass alles, was der andere Wertvolles von Christus bekommt, ist eine Bereicherung für euch selbst. Amen.